Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine und ich bin total happy, dass wir heute wieder eine sehr spannende Interviewpartnerin haben. Vielleicht hast du von ihr schon mal irgendwo was gelesen. Es könnte zum Beispiel sein auf LinkedIn, es könnte aber auch im Handelsblatt gewesen sein. Ihr Name ist Neshe Oktagür, aber offiziell ist sie sogar promoviert, also Dr. Neshe Oktagür. Ich freue mich so sehr, dass sie da ist, denn sie ist Psychologin und setzt sich sehr für eine gesunde Arbeitskultur ein, ist dabei auch selbst Führungskraft. Du bist nämlich CEO von NAP oder NAP, du kannst es gleich nochmal korrigieren, und schreibst sehr, sehr viel auch, um wirklich was voranzubringen. Und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, und ich möchte vor allen Dingen mit dir über das Thema unsichere Zeiten, Unsicherheit im Job sprechen, denn da kannst du uns mit Sicherheit sehr, sehr viel mitgeben. Herzlich willkommen, Neshe.
Vielen Dank für die Einladung, Christine. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Habe ich das richtig ausgesprochen? NAP oder NAP?
Ja, Nap wie der kleine Schlaf.
Ach ja, das ist
Power Nap.
Okay, gut, das passt total gut. Ich glaube, es ist eine schöne Analogie dann wahrscheinlich auch. Neshe, ich frage immer sehr, sehr gern, was bedeutet auch in diesem Fall für dich Female Leadership?
Ich glaube, das Allerwichtigste, was es für mich bedeutet, ist sich trauen, weil Leadership ganz viel damit zu tun hat, vor allem das Female Leadership, dass wir uns in erster Linie, im ersten Schritt das zutrauen und auch, dass andere uns das zutrauen. Wie andere das sehen, ob sie finden, dass Frauen oder wir als Frau das können oder nicht, da haben wir nicht so viel Einfluss drauf. Aber was wir zum Glück steuern können, ist, ob wir uns das zumuten. Und das hat ganz viel mit Mut zu tun. Also das ist, glaube ich, so der Eingang zu Female Leadership für mich.
Schönes Wort. Zumuten kriegt da gleich eine ganz andere Bedeutung. Ist so oft so negativ besetzt, ne? Aber dabei ist ja das Wort Mut da drin. Voll schön, voll schön. Jetzt möchte ich mit dir auch vor allen Dingen so ein bisschen die Reise reingehen oder gedankliche Reise reingehen. Wir sind gerade wir sind jetzt Anfang Februar und sind gerade gewisse Turbulenzen, sowohl wirtschaftlich, politisch, vielleicht auch ein Stück weit natürlich sozial, merkt man viel unterschiedliche Meinungen. Was sagst du oder was hast du das Gefühl, was sind so auch typische psychologische Effekte, die jetzt vor allen Dingen auch so durch die Unruhe vielleicht bei jedem von uns oder bei vielen von uns entstehen?
Wir sind mit so vielen unterschiedlichen Ungewissheiten konfrontiert und die lösen in uns oft eine Unsicherheit aus. Wir haben das Gefühl, oh, kann ich jetzt die Zukunft wirklich gut vorhersagen? Weiß ich, was jetzt als nächstes ansteht? Und diese Fragen oder die Antworten auf diese Fragen sind wichtig, um das Gefühl zu haben, ich bin orientiert in der Welt, ich bin auf das vorbereitet, was auf mich zukommt. Und wenn da aber in dieser Gleichung oder in dieser Rechnung der Faktor Ungewissheit viel zu groß ist, ich also gar nicht so genau vorhersagen kann, was da auf mich zukommt und wie die Welt in ein paar Monaten aussehen wird, ob meine Arbeitsstelle noch sicher ist oder ob ich, wie es mit meiner Branche weitergeht oder wie es global die Krisen weitergehen, dann löst das in erster Linie eine Angstreaktion in uns aus. Es ist ein fängt an bei Unsicherheit bis hin zu wirklich einer ausgewachsenen Angst vor der Zukunft. Und das hat ganz, ganz viele Symptome, die sich sowohl körperlich niederschlagen können. Ganz viele berichten von Nervosität die ganze Zeit, von unruhigem Schlaf die ganze Zeit, aber auch eine Niedergestimmtheit, wenn ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht so vorhersagen, was als nächstes passiert, dann habe ich vielleicht auch nicht das Gefühl, dass ich die Energie und auch den Antrieb habe, um das mitzugestalten. Und das sind natürlich sehr nachvollziehbare, aber gleichzeitig sehr gefährliche Folgen, die da auftreten können.
Und würdest du sagen, oder aus deiner Erfahrung, ist das oft, was wir dann auch zuordnen können? Also sagen wir, ja, ich bin gerade ängstlich, weil es ist alles gerade so ungewiss, oder ist es etwas, was wir sehr, sehr diffus und gar nicht so richtig wissen, warum vielleicht auch manchmal Stimmungsschwankungen kommen? Was erlebst du da?
Ich erlebe ein Gemisch quasi aus allem. Es ist so ein allgemeines, es ist eine allgemeine Stimmung, die wir auch bei uns irgendwie wahrnehmen. Wie geht es mir so gerade insgesamt? Da ist Nervosität und Unausgeglichenheit und Angespanntheit und so das allgemeine Gefühl. Und zwischendurch gibt es so einzelne Themen, an denen wir auch irgendwie haften. Also für manche Menschen ist das das Klima, dass sie sagen, das Thema mit dem Klima, das lässt mir einfach keine Ruhe. Ich hafte da dran, dann mache ich mir ernsthaft irgendwie auch, weil sie aktivistisch da unterwegs sind, aber auch selbst wenn sie es nicht sind, das macht mir irgendwie große Sorgen. Da bin ich gerade ganz, ganz irgendwie betroffen von. Für andere ist es, wie es politisch jetzt weitergehen soll. Für den Nächsten ist es vielleicht die Sorge um die Sicherheit des Arbeitsplatzes. Und dann ergibt sich quasi so ein Gemisch. Also wir haben das Gefühl, es sind so die einzelnen Sachen, die mehr Raum einnehmen. Aber alles andere ist irgendwie auch nicht so ganz im Lot. Wir leben tatsächlich in Zeit der Multikrisen. Und da ist es schwierig zuzuordnen, woher diese unguten Gefühle eigentlich genau kommen, weil es eben oft ein Zusammenspiel aus einzelnen, vielleicht gar nicht so gravierenden oder so konkreten, aber eben Ungewissheiten ist, die alle dann zusammenspielen.
Ja, wichtig, sich da auch selber nochmal so ein bisschen zu beobachten, ne? Also in welchen, wo bin ich gerade und wo kommt vielleicht auch sowas dann bei mir her? Und je mehr ich zuordnen kann, desto mehr hilft mir das natürlich auch zumindest erstmal zu verstehen oder besser zu verstehen. Ja. Jetzt ist so ein bisschen so auch, wenn wir uns vielleicht auch biologisch anschauen, gibt es natürlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, darüber müssen wir nicht diskutieren. Und es gibt immer mal, ich habe ab und zu mal sowas wie so auch Beschreibungen gelesen oder auch Studien gelesen, dass beispielsweise auch gerade wenn Angst oder Unsicherheit da ist, dass vielleicht auch Frauen anders oder mehrheitlich Frauen anders drauf reagieren. Und zum einen, weil wir die Amygdala, ne, die im Gehirn ist, die ja so ein bisschen auch das Angstzentrum ist und das auch steuert. Ich will da jetzt gar nicht so groß in diese Biologie rein, aber so ein bisschen, um uns zu verstehen, warum es einfach auch Unterschiede gibt. Hast du das Gefühl, dass dadurch auch Frauen anders betroffen sind oder häufiger anders betroffen sind?
Ich glaube, Frauen sind häufiger sozial engagierter und interessieren sich mehr für die Themen, die in der Welt so los sind. Und das führt natürlich, und auch mehrfach betroffen häufig von unterschiedlichen Aspekten. Also wenn wir uns beispielsweise jetzt angucken, sowas wie Vereinbarkeit als Thema betrifft halt mehr Frauen. Und wenn wir uns angucken, sowas wie Selbstbestimmungsgesetz zu Schwangerschaftsabbrüchen betrifft halt eher mehr Frauen. Also viele der Themen, die akut auch losgetreten sind, betreffen mehr Frauen. Das heißt, dadurch sind sie auch in einer größeren Krise quasi. Das heißt, es gibt nicht nur Unterschiede darin, wie wir das verarbeiten, wie wir sozialisiert wurden, darauf zu reagieren, ob wir darüber sprechen und so weiter, sondern es gibt auch Unterschiede in der Betroffenheit. Also Gender Pay Gap ist halt was, wovon wir ein bisschen mehr betroffen sind, und zwar negativ, als nicht weibliche Menschen. Mhm. Und das macht natürlich dadurch auch mehr Unsicherheit. Das heißt, ich glaube, es ist nicht nur die unterschiedliche Verarbeitung, sondern es sind auch Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die strukturell vorhanden sind. Es sind Unterschiede in der Expression dessen, was wir erleben, und auch in der Art und Weise, wie es ernst genommen wird.
Und gibt es da so psychologische Strategien, die ich dann direkt für mich vielleicht auch ad hoc machen kann, wenn ich merke, so, oh, heute finde ich es besonders anstrengend oder heute bin ich noch angespannter als sonst oder gereizter als sonst?
Ich glaube, das Allerwichtigste oder das Allereinfachste in Anführungszeichen ist, sich erstmal auf den eigenen Körper zu fokussieren. Wirklich wahrzunehmen, was genau nehme ich da eigentlich wahr, was ist da gerade eigentlich los? Weil Angst und Aufregung fühlen sich für uns auch ungefähr gleich an. Also es ist so physiologisch, es ist ein Arousal, also der Körper ist aktiviert, es passiert was, das Herz schlägt schneller, die Hautleitfähigkeit wird erhöht, dadurch schwitzen wir. Ich merke, dass mir wärmer wird, bin aktiviert, die Muskeln spannen sich an. Das kann Angst sein, es kann aber auch Aufregung sein. Und da erstmal überhaupt wahrzunehmen, was interpretiere ich denn gerade als Anspannung, Unruhe, Angst oder gestresst sein? Und dann im nächsten Schritt zu gucken, okay, was könnte der Auslöser sein? So wie du es vorhin gesagt hast, ne? Woher kommt es eigentlich? Steht ein Termin an? Habe ich vielleicht beim Scrollen wieder eine Nachricht gelesen, die nicht so positiv ist? Habe ich vielleicht an der Arbeit eine E-Mail bekommen? Habe ich gehört, dass ein Unternehmen, was Ähnliches wie das, in dem ich arbeite, Mitarbeitende entlässt und jetzt mache ich mir Sorgen um meinen eigenen Arbeitsplatz, oder was genau ist eigentlich ein Auslöser, der da ist? darüber sich überhaupt im Klaren zu werden, das ein bisschen zu sortieren, macht in erster Linie Verständnis. Und das macht Nachsicht mit uns selbst. Es sind schwere Zeiten einfach gerade. Und anstatt zu gucken, warum bin ich jetzt schon wieder quasi so aufgeregt oder so ängstlich, geht es eher darum, das ein bisschen Wohlwollen zu verstehen und zu sagen, ja, es ist gerade vielleicht auch ein bisschen viel los. Und da ist es vielleicht auch okay, dass das was mit mir macht.
Gutes Stichwort, Selbstempathie in dem Moment auch mehr zu üben. Ne? So, wir sind oft im Außen, also versuchen wir dann ganz empathisch, vor allen Dingen in einer Führungsrolle, in einer Führungsaufgabe, ganz empathisch das Team zu begleiten und abzuholen. Und ne, gerade so, wenn es ein bisschen herausfordernd ist und da vor allen Dingen sich selbst nicht vergessen, das lese ich oder höre ich ganz stark bei dir auch nochmal als Botschaft daraus. Jetzt sind wir schon vielleicht ein Stück weit auch beim Thema Führung und in der Aufgabe auch als Führungskraft oder als Teamlead, gerade so unsichere Zeiten, ne, die machen natürlich einmal was mit mir. Ich gehe dann vielleicht, wie ich es gerade sagte, so auch so in diesen Schutz, vielleicht mein Team zu schützen. Gleichzeitig kann ich natürlich nicht alles irgendwie abhalten. Aber wie kann ich trotzdem ein Fundament schaffen, dass das Team sich so gut es geht, zumindest psychologisch sicher in meinem Team fühlt. Also gerade das ist ja oft so diese Schwierigkeit, einen Schutz zu haben, aber trotzdem eine gewisse Transparenz aufzubauen. Hast du da so auch Tipps vielleicht oder auch Strategien, die da sehr, sehr erfolgreich oder auch wirklich sehr hilfreich sind?
Jetzt haben wir bisher quasi nur so über Ungewissheiten gesprochen, die ziemlich unkonkret sind. Für Führungskräfte sind natürlich auch nochmal relevant die Ungewissheiten, die doch schon ziemlich konkret sind. Also sowas wie, wir werden Personal entlassen müssen. Oh, wir werden umstrukturieren müssen. Oh, es kommt ein neues Projekt auf uns zu, wofür es nicht nochmal neues Personal gibt. Oder wir müssen irgendwie Krankheitsfälle überbrücken oder so. Das sind so gar nicht mal so ungewisse Ungewissheiten, aber eben noch sehr unsichere. Und eine Problematik, die da häufig die Führungskräfte berichten, ist, dass sie ein bisschen was wissen, was sie weitergeben dürfen und noch was ahnen, was sie noch nicht weitergeben dürfen. Also das ist natürlich für die Kommunikation total schwierig. Und aus den Teams hören wir dann immer wieder raus, dass sie sich Klarheit wünschen, dass sie wünschen, ernst genommen zu werden, wie Erwachsene behandelt zu werden, dass man sie gut informiert und mitnimmt. Und ich glaube, da ist so, damit diese psychologische Sicherheit entsteht im Team, damit man das Gefühl hat, na, egal wie unsicher die nächsten Zeiten sind, wir machen das irgendwie zusammen. Dafür braucht es Kommunikation. Natürlich, insbesondere wenn man als Führungskraft eine Sandwich-Position hat, kann man halt nicht alles kommunizieren. Das hat halt irgendwie, das sind auch nicht Entscheidungen, die man selber trifft. Aber so viel wie möglich zu kommunizieren, ist, glaube ich, da das Wichtigste. So viel Informationen wirklich weiterzugeben, wie man kann und dabei eben dazu einzuladen, dass die Leute das selber versuchen zu bewältigen, dass sie selber quasi auch im Privaten vielleicht Vorsorgen treffen oder auch im Job Vorsorgen treffen. Dazu sie zu befähigen, ist, glaube ich, so der Schlüssel zu einem guten Umgang. Weil aus diesem empathischen Schützen, was du vorhin erwähnt hast, passiert häufig, dass Informationen noch so bis zum letzten Moment zurückgehalten werden. Und dann haben die Leute gar nicht mehr so viel Zeit, sich daran zu gewöhnen oder darauf vorzubereiten. Und das ist eigentlich geschieht mit guter Absicht oder guter Intention, aber das reicht halt nicht. Also da wirklich so viel wie möglich zu kommunizieren, ist, glaube ich, der wichtigste Rat im Alltag. Und das bedeutet auch dann eher zu unterstützen, dass die Leute befähigt werden, das gemeinsam auszuhalten und die Gewissheit zu haben, okay, aber wenn sie jetzt was Neues weiß, dann wird sie wieder auf mich zukommen und mich wieder abholen und dann kann ich wieder weiter gucken. Das ist, glaube ich, die Form von Sicherheit, die man da selber darstellen kann als Führungskraft, selbst wenn die Zeiten unsicher sind.
Ja, und du hast auch gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich glaube, wenn wir da so ein bisschen auch immer wieder das vielleicht so ein bisschen auch als Frame halten, es sind ja erwachsene Menschen, mit denen wir in der Regel arbeiten, ja. Und die können, ich meine, die machen privat so große Entscheidungen, die sie selbst auch in unsicheren Phasen, ja, Hauskauf, in weiß ich, was da alles ist, Kinder bekommen. Ja, ich meine, die können auch das ein oder andere ab. Ja, da ist es wirklich auch gerade so, wie du sagst, lieber habe ich ein Gefühl, so, der Mensch wird schon auf mich zukommen, weil das macht er ja sonst auch mit Informationen. Ich weiß, ich fühle mich da gut aufgehoben. Ist ein viel sicheres Gefühl, als jetzt diesen Schutz aufzubauen und tröpfchenweise vielleicht mal Informationen durchschieben zu lassen. Das wissen wir alle. Wir haben irgendwie unterschwellig, merken wir da, irgendwas ist da faul. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Message, dieses, wir arbeiten mit erwachsenen Menschen, die können in der Regel auch ganz gut einfach Dinge aushalten und ja, schaffen gemeinsam, ja.
Vor allem sind die auch sensibel für diesen Mismatch, ne? Also wenn ich als Führungskraft weiß, okay, jetzt irgendwie in meinem Team drohen, dass 3 Stellen gestrichen werden. Das macht natürlich was mit mir. Aber denen gegenüber bin ich dann vielleicht so ganz Friede, Freude, Eierkuchen, als wäre irgendwie nichts. Und dann merken sie aber, dass mich irgendwas bedrückt und ich in meiner Planung oder in der Art, wie ich mich mitteile, da schon unbewusst was durchblicken lasse. Und gerade das macht weniger Sicherheit und weniger Vertrauen, wenn wir merken, die Person sagt das eine, aber in ihrem Handeln und in ihrer Präsenz steckt eigentlich ganz was anderes. Das macht mehr Misstrauen und damit machen wir mehr kaputt in diesem Unechtsein aus einem Wunsch heraus, was fernzuhalten oder jemanden zu beschützen, als wir denken.
Ja, und wer Mama ist oder Papa ist, der kann das auch von den eigenen Kindern, weiß er das oft, die merken sofort, wenn etwas nicht ganz gerade ist. Also ja, ich glaube, da dürfen wir alle unsere Intuition oder unser Menschengefühl doch immer noch mal ein bisschen stärker einschalten, als immer nur auf reine Strategie zu setzen. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen auch angesprochen, Gender Pay Gap, der Begriff viel. Das ist natürlich etwas, was wesentlich mehr Frauen betrifft, vor allen Dingen eben in Führungspositionen oft nochmal ein größerer Gap ist. Gerade so, wenn wirtschaftliche Unsicherheit, und es gibt natürlich einige Unternehmen, die gerade vielleicht auch einfach ein bisschen straucheln, ohne Frage. Und dann bin ich natürlich in der Situation, gerade wenn ich vielleicht angestellte Führungskraft bin, dass ich vielleicht auch meine Gehaltsverhandlungen ein bisschen vor mir herschiebe, weil ich merke, da ist irgendwie nicht ganz alles safe und so weiter. Oder habe das Gefühl, ich gebe gleich auf, weil es wurde abgeblockt. Wie kann ich bewusster auch vielleicht Grenzen setzen, gerade bei finanziellen Ängsten und damit dann souveräner umgehen in alle Richtungen, also zu mir gegenüber, aber natürlich auch vielleicht in Verhandlungen eine andere Souveränität dann mitbringen, weil ich einfach hier vielleicht ein anderes Standing für mich selber aufgebaut habe.
Ich glaube, ein Hauptproblem bei solchen Sachen ist, dass wir Frauen leider häufig dazu neigen, negative Gefühle bei anderen zu versuchen zu vermeiden. Es ist wieder so ein Schützen Sie sich davor stellen. Ne? Dann nehmen wir das schon vorweg. Ah, wir sprechen schon die ganze Zeit darüber, dass die Zahlen nicht stimmen oder dass es dem Unternehmen gerade nicht gut geht. Dann kann ich jetzt nicht noch mit einer Gehaltsverhandlung kommen. Und dann findet erst gar nicht das Gespräch statt. Oder ich habe schon mal gefragt, mein Chef, meine Chefin hat so viel zu tun, jetzt kann ich nicht noch mal die Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt haben die schon einmal Nein gesagt. Wenn es ginge, dann hätten sie doch Ja gesagt. Jetzt kann ich nicht noch mal machen. Also wir nehmen der anderen Person quasi auch noch die Last ab, sich um uns zu kümmern. Mhm. Und wer hat das Nachsehen? Wir selbst. Also Nein sagen können die Leute für sich und ihr Nein wiederholen können die Leute auch für sich. Es schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis. Das sind halt auch Erwachsene, auch noch welche, die EntscheidungsträgerInnen sind. Hm. Also da wirklich für sich, ich muss natürlich sagen, da hat es häufig auch was so ein bisschen in Richtung Imposter-Syndrom mit sich zu tun. Verdiene ich das überhaupt? Ist es überhaupt zu Recht, dass ich hier bin? Also eine andere Form von Unsicherheit und Ungewissheit, die uns da davon abhält. Aber da finde ich immer diese Faustregel wichtig. Solange wir unser Problem nicht zum Problem unseres Gegenübers machen, interessiert er sich nicht dafür. Und wenn wir uns finanziell absichern wollen, wenn wir für die nächste Krise gewappnet sein wollen, dann müssen wir die Leute damit nerven. Es geht nicht anders. Wenn wir das in uns lösen, dann gibt's ja kein Problem für den anderen. Und anscheinend für uns ja auch nicht, weil wir das mit uns ausmachen. Und da brauchen wir nicht drauf warten, dass irgendwer kommt und sagt, du bist jetzt mal dran, jetzt kümmern wir uns mal um dich. Schön, wenn das mal passiert, aber das ist nicht die Regel. Das sind da euch gute Gründe, um das selber in die Hand zu nehmen. Also das hat viel mit Autonomie zu tun, viel mit für sich einstehen zu tun und da auch die Grenzen auszutesten und zu gucken, was ist denn überhaupt möglich, bevor wir uns abfinden mit dem, was uns gegeben wird.
Ja, so ein wichtiger Punkt dabei auch, den ich immer versuche, auch mir persönlich bewusst zu machen, aber auch in der Arbeit ist, klar, kurzfristig habe ich das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie die Harmonie nicht gefährdet oder geschadet. Ja, aber langfristig ist das so ein bisschen so, wie es gibt immer diese Punkte, wo ich dann denke, warum habe ich es nicht eigentlich probiert? Warum habe ich es nicht wenigstens gemacht? Und ich finde so für sich selber immer wieder zu sagen, auch wenn es schief geht oder wenn es nicht optimal verläuft, ich kann zumindest sagen, ich habe es versucht. Und so dieses, was du gerade noch mal gesagt hast mit dem Problem, ich weiß nicht, ob du das kennst, gibt es so diese Diagramme, wo so zwei Kreise sind, ja, und in der Mitte ist das Problem. Und wenn beide das Teil des Problems sind, dann können auch nur beide Teil der Lösung sein. Das heißt, das finde ich so gut, dass du es gerade nochmal gesagt hast, dass ich kann das Problem ja dann nicht mit mir alleine ausmachen, weil der andere hängt da irgendwie mit drin. Also geht's nur in die Richtung, um tatsächlich auch irgendwo was anzuschieben. Ja, so gut. Sehr gut, cool.
Und auch fairerweise muss der ja auch wissen, dass es das Problem gibt, damit wir es gemeinsam lösen können. Es ist nur fair, ihn darüber zu informieren oder sie darüber zu informieren, dass da ein Anliegen ist. Also sogar unfair, wenn man die anderen nicht mit abholt über das Problem. Ja.
Ja, voll, voll. Wir gehören da alle ins Boot, genau. Jetzt setzt du dich auch sehr viel für Work-Life-Balance, bist da unter anderem ja auch LinkedIn Top Voice. Hast du das Gefühl, dass vielleicht auch Unsicherheit, sei es wirtschaftliche, sei es vielleicht auch persönlich finanzielle Unsicherheit oder grundsätzlich vielleicht auch Unsicherheit so in verschiedenen Multikrisen, die wir haben, uns ein Stück weit auch daran hindern, wirklich so das Leben an vielen Facetten vielleicht auch mehr zu genießen?
Absolut. Also dadurch, dass wir in Bezug auf das Work ganz viel Dringlichkeit, Notwendigkeit, Unsicherheit verspüren, bleibt häufig als einzige Handlungsoption den Rest eher zusammenzustreichen und zu gucken, dass wir darauf verzichten, damit wir Ressourcen frei machen können, um uns um die Arbeit, um arbeitsbezogene Themen zu kümmern. Das Problem daran ist, dass natürlich das dazu führt, dass weder das Arbeitsproblem gelöst wird, noch wir zufriedener sind, weil es uns natürlich unproduktiv macht, wenn wir keine anderen Lebensbereiche aufrechterhalten können. Wenn wir uns insbesondere Mütter angucken, dann ist ja das Life besteht ebenso aus Verpflichtungen und Aufgaben, die einfach da sind. Die kann man auch nicht wegkürzen. Was kürzen wir weg? Alles, was mit Selbstfürsorge zu tun hat. Und was brauchen aber alle anderen Bereiche, dass es uns gut geht, dass wir dazu in der Lage sind, vor allem erstmal uns selbst zu versorgen, damit wir überhaupt für die Arbeit und für andere Menschen da sein können. Und dann führt es dazu, dass die Leistung gar nicht mehr so gut ist, obwohl alle Ressourcen da reingehen. Das steigert natürlich nochmal die Ungewissheiten. Wird meine Leistung reichen? Werde ich überhaupt einen Platz finden in einer Arbeitswelt, die immer mehr in der Krise steckt und so weiter? Also wir kommen in einen Teufelskreis rein. Und der Schritt daraus beginnt damit, dass wir gewisse Grenzen und gewisse Prioritäten haben, ganz egal, wie die Unsicherheiten, Ungewissheiten oder auch Krisen gerade aussehen, weil das feste Bestandteile unseres Lebens sind, die nicht verhandelbar sind, wo sich vielleicht immer wieder was verschieben kann, weil jetzt gerade kurzfristig etwas ist, aber eben nicht fundamental Bereiche wegfallen dürfen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz akute Herausforderung, um sich selbst auch Stabilität und Sicherheit geben zu können.
Wo fängt aus deiner Sicht auch Selbstfürsorge gerade so aus psychologischer Sicht schon an, was wir vielleicht auch oft unterschätzen im Wert?
Also, wenn ich mit meinen Klientinnen spreche, aber das muss ich gar nicht gendern, glaube ich. Ich habe bitte noch nie einen männlichen Klienten, der das vergessen hat. Aber wenn ich mit meinen Klientinnen spreche und sage, wie sieht es mit Selbstfürsorge aus und so, dann sagen sie, ja, dann kommen sie irgendwie mit Yoga oder mit einem Sportkurs oder mit Massagen, die sie regelmäßig machen oder nicht und so. Und wenn wir es dann runterbrechen, dann vergessen sie zu trinken im Alltag. Also da fängt es eigentlich schon an. Also zu trinken, wenn wir Durst haben. Auf die Toilette zu gehen, wenn wir müssen. Also wie oft Leute dann sagen, ja, und nachdem du das gesagt hast, habe ich mal drauf geachtet. Eigentlich musste ich die ganze Zeit pipi, aber ich musste von einem Termin in den nächsten, da bin ich gar nicht dahin gegangen. Da fängt schon uns selbst, nicht, dass mir das nie passiert wäre. Ne? Also ich habe ja lange in Kliniken gearbeitet, da ist man auch zeitlich gut getaktet. Ist mir auch passiert, dass ich es mal nicht auf die Toilette geschafft habe. Also nicht gegangen bin, nicht, dass mir ein Unfall passiert ist. Aber das ist halt manchmal, wenn man in einem Hamsterrad ist, drin ist, kann sogar das passieren, dass man so ein grundlegendes Bedürfnis einfach stundenlang ignorieren kann. Und dann irgendwie was zu essen regelmäßig, sich kurz Pausen zu gönnen, sich auf sich mal zu fokussieren, seinen Körper wahrzunehmen, sich um den Körper zu kümmern, wenn man irgendeinen Halsschmerzen hat oder wenn irgendwas weh tut oder so. Also schon allein bei diesen Basics fängt Selbstfürsorge an. Und hat einen langen Weg, kann ganz bunt werden und viel und vielfältig werden. Aber wichtig ist zu gucken, habe ich überhaupt erstmal die Basics dabei.
Oh ja, also gerade das Thema Trinken, das höre ich auch immer bei vielen, dass sie sich da so zwingen müssen und das oft vergessen. Das ist spannend, ja, dass du das auch so bestätigen kannst. Ich habe eine Frage, bevor drei letzte Fragen kommen. Und zwar so gerade auch so zum Thema vielleicht auch Unsicherheit. Wenn du Frauen da oder weiblichen Führungskräften oder grundsätzlich Frauen einen Rat noch zu guter Letzt geben kannst, was wäre das für ein Rat?
Zuversicht ist der Rat. Mhm. Wir können die Unsicherheiten nicht kontrollieren. Wir können nicht kontrollieren, was auf uns zukommt, egal wie perfekt wir sind. Was wir brauchen, ist eine Bewältigungszuversicht. Also eine Haltung, die sagt, ich weiß nicht, was kommen kann. Ich habe ein paar Ideen gehabt und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe mich vielleicht vorbereitet. Aber egal, was kommt, ich werde es unterwegs irgendwie hinkriegen und irgendwie bewältigen können. Das ist die einzige Haltung quasi, die uns durch solche Zeiten tragen kann. Weil egal wie perfektionistisch wir sind, egal wie driven wir sind und wie sehr wir uns auf alles vorbereiten, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Die Dinge sind unvorhersehbar und wir brauchen eine Haltung, aus der wir aus dem Moment heraus dann reagieren können und das irgendwie bewältigen können.
Ja, Zuversicht ist auch so ein Schlagwort, was ich im Moment sehr viel auf Wahlplakaten sehe. Wir nehmen das ja jetzt gerade Mitte Februar oder Anfang Februar auf. Da steht es auch oft drin. Also danke, dass du es nochmal bestärkst. Ich habe drei letzte Fragen an dich, Nesche. Unter anderem dein Lieblingsort zum Arbeiten.
Mein Homeoffice.
Oh, schön. Ja. Schön, da bist du auch gerade, ne?
Da bin ich auch gerade.
Sehr gut. Und das letzte Buch, was du gelesen hast?
Das war Give and Take von Adam Grant.
Ah, cool.
Sehr empfehlenswert.
Ja, ich bin auch großer Fan von Adam Grant. Sehr cool. Ja. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Und eine Sache, die dich sofort entspannt?
Eine Massage.
Okay, dann nicht nur trinken, sondern Massage. Ja. Echt. Ja.
Ich bin schon gut im Trinken, das entspannt mich nicht. Aber es muss schon die Massage sein, wenn es um sofortige Wirkung geht quasi.
Ja. Ja, oh, wo wirklich auch das Handy weit weg ist, weil es einfach, ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, Nesche, dass du heute bei Female Leadership on Air dabei warst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung.
Das war so schön. Und an dich, wenn diese Folge für dich inspirierend war, wenn du was mitgenommen hast, kommentier gern, zumindest bei Spotify ist das gut möglich, und hinterlass super gern eine Bewertung. Wir freuen uns drauf, sodass der Podcast weiter wachsen kann. Bis zum nächsten Mal.